Man kann es sich heutzutage kaum noch recht vorstellen, aber manche Krebserkrankungen sind immer noch schwer zu diagnostizieren, so zum Beispiel auch das Hodgkin-Lymphom. Warum das so ist und wie die Diagnose abläuft, darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Olitzky, der Chefarzt der Onkologie und der Hämatologie vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Um herausfinden zu können, welches Lymphom das ist, muss tatsächlich einer von diesen auffälligen Lymphknoten entnommen werden und histologisch untersucht werden. Warum ist das denn so?
Das Hodgkin-Lymphom hat eine pathologische Eigenschaft, die es sich von anderen Lymphomen, wo es sich von anderen Lymphomen unterscheidet. Es sind von dem Knoten, den man entfernt, nur ein Bruchteil der Zellen Tumorzellen. Und man benötigt diese Tumorzellen, diese sogenannten Reed-Sternberg-Zellen, um die Diagnose zu sichern. Aus diesem Grund kommt es vor, wenn man eine normale Biopsie mit einer Nadel oder etwas Ähnliches entnimmt, dass man einfach die relevanten Zellen nicht sieht. Es kommt sogar manchmal vor, dass man bei einem Stück, das man entfernt, die nicht sieht. Und daher ist bei dieser Erkrankung bei den meisten Patienten es ratsam, einen ganzen Lymphknoten zu entfernen, um eine möglichst klare Diagnose zu bekommen. An Stellen, wo das Gewinnen eines Lymphknotens eine sehr starke Belastung für den Patienten bedeuten würde, kann man natürlich zuerst eine kleine Biopsie versuchen. Wenn man über eine kleine Biopsie Klarheit bekommt, ist es ausreichend. Wenn nicht, muss man dann einen zweiten diagnostischen Schritt einleiten.
Also das heißt, es ist wirklich eine richtige Operation. Da muss dann wirklich mit eine kleine
Ja.
Operation durchgeführt werden.
Man versucht heute natürlich immer mit minimalen Verfahren diese Biopsien zu gewinnen. Und der häufigste Ort für das Hodgkin-Lymphom ist ja der Brustkorbraum. Und hier würde meistens mit einer Mediastinoskopie, das ist also ein 2 cm großer Schnitt ober dem Brustbein, versucht werden, endoskopisch dann diese Lymphknoten zu gewinnen. Also es sind keine großen Operationen, die dafür notwendig sind, aber es sind schon meistens invasive Verfahren und wenn die nicht zu belastend sind, würde man die von vornherein auch einer normalen Biopsie vorziehen.
Okay. Und jetzt hatten wir vorher gerade gesagt, diese Reed-Sternberg-Zelle ist quasi die Zelle, an der man erkennt, dass es sich um ein Hodgkin-Lymphom handelt. Und aber die Lymphknoten sind ja wirklich geschwollen, ja? Wie schafft denn das diese wenigen Krebszellen sozusagen dann, dass der Lymphknoten nachher trotzdem anschwillt?
Sie machen eine Riesenentzündung einfach. Also sie setzen eine Reihe von Faktoren frei, die Lymphzellen anlocken, die andere Gewebevermehrungen verursachen. Und das wahre Geheimnis ist eigentlich, sie müssen Lymphzellen anlocken können, ohne von ihnen gefressen zu werden. Und das machen diese Reed-Sternberg-Zellen über sehr aus Tumorsicht intelligente Mechanismen, wo sie auf der einen Seite sich immunologisch maskieren und sich verstecken, auf der anderen Seite eine Reihe von Mediatoren freisetzen, die diese inflammatorischen Reaktionen, also diese Entzündungsreaktionen, begünstigen. Das ist wichtig für den Patienten zu wissen, weil der Hodgkin ist eine Erkrankung, da kann ein Knoten übrig bleiben und trotzdem ist die Krankheit weg.
Das ist okay, wirklich was Besonderes, ne? Und okay, jetzt haben wir das Thema Histologie mal angeschaut. Dann gibt es aber auch noch das Thema allgemeiner Gesundheitszustand. Was sind denn dafür, wie geht man denn davor, das zu beurteilen, den allgemeinen Gesundheitszustand? Was wird da für Untersuchungen durchgeführt?
Also bei den allgemeinen Symptomen interessieren einen zwei Gruppen von Symptomen. Das eine ist eine Gruppe von Begleitsymptomen der Erkrankung, von denen wir wissen, dass sie unter Umständen die Prognose und die Heilbarkeit beeinflussen. Dazu gehören Symptome wie Gewichtsverlust, dazu gehört Fieber, dazu gehört Nachtschweiß, wobei eben Nachtschweiß hier schon ein dramatischer Nachtschweiß ist und nicht ein diskretes Feuchtsein während der Nacht. Diese Symptome haben eine Bedeutung, weil sie die Heilungsrate mit alleiniger Bestrahlung negativ beeinflussen. Und daher, wenn diese Symptome vorliegen, kann es bedeuten, dass man etwas mehr Chemotherapie durchführen muss, um dasselbe Ziel zu erreichen. Neben diesen Symptomen ist es wichtig, den allgemeinen Gesundheitszustand zu bewerten, weil die Hodgkin-Therapien belastende Therapien sind und vor allem für ältere Menschen zum Teil eine unzumutbar große Belastung darstellen. Daher muss man vorher wissen, in welchen Organen Schwachpunkte zu finden sind, worauf man Rücksicht nehmen muss, um für den Patienten, der vor einem sitzt, die optimale Therapie zusammenzustellen.
Man schaut ja eben auch immer noch mal danach, welche und wie viele Lymphknoten angeschwollen sind.
Ich glaube, das Stadium der Erkrankung bestimmt man aus der Ausbreitung der Lymphknoten. Und da gibt es bei den Lymphomen allgemein, aber beim Hodgkin hat es eine große Bedeutung, eine Unterscheidung zwischen Menschen, die nur eine Gegend betroffen haben im Körper, zwischen solchen, die nur eine Körperhälfte betroffen haben, zwischen solchen, wo zwei Körperhälften betroffen sind, also die obere und die untere, und solchen, wo auch noch innere Organe betroffen sind. Diese Stadieneinteilung hilft eben auch, festzulegen, wie gut Bestrahlung zur Heilung beiträgt, wie viel Chemotherapie notwendig ist. Und so schafft man es, Menschen zu heilen, indem man von beiden Maßnahmen möglichst wenig durchführt.
Oftmals ist ja die Milz vergrößert. Und ich glaube, also was vielleicht auch die meisten, sag mal, nicht so unmittelbar wissen, dass die Milz ja zu dem lymphatischen System dazugehört. Die Leber ist auch manchmal vergrößert. Und das finde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt verwunderlich, weil sie ja eigentlich nicht zu dem lymphatischen System dazugehört. Wie kommt es denn dazu?
Naja, die Leber ist schon auch ein Immunorgan.
Okay.
Mit massiver Bedeutung für die Infektabwehr. Und daher sie fühlen sich Lymphzellen dort einfach wohl.
Ah, okay.
Also die Leber ist einer Lymphzelle näher als die Prostata zum Beispiel. Also deswegen ist es nicht ganz so überraschend, wenn man zum Beispiel die Milz operiert, dann kann die Leber durchaus einen Teil dieser Aufgaben übernehmen, nämlich den Blutstrom zu filtern von Dingen, die da nichts verloren haben. Das ist ja die wesentliche Aufgabe dieser beiden Organe. Und insofern gibt es eine gewisse funktionelle Verwandtschaft zwischen Leber und Milz.
Und dementsprechend dann halt auch, dass in der Krankheitsausbreitung durchaus dann eben Milz und Leber dann auch betroffen sein können. In der Diagnose wird ja oftmals auch nach Infektionen gesucht. Welche Infektionen, also gerade virale Infektionen, die da eine Rolle spielen?
In Bezug auf Infektionen hat die Hodgkin'sche Erkrankung zwei wichtige Facetten. Das eine ist, die Entstehung hat etwas bei einem Teil der Menschen mit dem Pfeiffer'schen Drüsenfiebervirus zu tun. Nicht in dem Sinn, dass das Pfeiffer'sche Drüsenfiebervirus einen Menschen infiziert und dann die Erkrankung direkt verursacht.
Ist das das Epstein-Barr?
Das ist das Epstein-Barr-Virus.
Ah, okay, alles klar.
Aber im Sinne, dass es eben die Entstehung begünstigen kann, indem der Virus ein Milieu schafft, in dem die Infektion leichter entsteht. Daneben muss man schon auch klar sagen, die Hodgkin'sche Erkrankung hat eine manchmal im Verhältnis zur Ausdehnung der Erkrankung unverhältnismäßig starke Abwehrschwäche zur Folge. Das heißt, Patienten mit Hodgkin'sche Erkrankung sind stärker gefährdet von Infektionen und können auch nach Abklingen der Erkrankung durchaus noch Infektionen, wie zum Beispiel Gürtelrosen oder ähnliche Infektionen bekommen. Und das muss man natürlich bei der Betreuung von Patienten mit Hodgkin'sche Erkrankung berücksichtigen.
Und Knochenmarkspunktion wird auch gemacht oder wird manchmal gemacht oder wann wird es gemacht?
Wenn früher hatten wir sehr präzise bestimmt, wo die Krankheit überall sitzt. Und wir hatten noch, wie ich Medizin zu betreiben begonnen habe, den Bauch aufgeschnitten, Lymphknoten aus dem ganzen Bauch rausgeholt, die Milz operiert, um ja genau zu wissen, wo überall die Krankheit sitzt. Mhm. Das war damals deswegen notwendig, einerseits, weil wir keine so guten Verfahren hatten, um es radiologisch festzustellen, andererseits, weil zu dieser Zeit damals auch alleinige strahlentherapeutische Behandlungsverfahren zum Einsatz gekommen sind. Und da war natürlich die Kenntnis der Ausdehnung von größter Bedeutung. Heute ist diese Ausdehnungsdiagnostik nicht mehr von dieser zentralen Bedeutung, weil immer Chemotherapie dabei ist. Mhm. Aber es gibt Fälle, wo die Wahl der Therapie ausschließlich von einem Knochenmarksbefall abhängen würde, und in diesem Fall würde man punktieren, aber diese Fälle sind mit dem Einsatz moderner Verfahren wie PET-CT sehr selten geworden. Mhm. Sodass, wenn man da keinen Zweifel hat, dass im PET-CT im Knochenmark nichts ist, hält man die Knochenmarkspunktion heute für verzichtbar.
Ach, wunderbar. Genau, das ist eigentlich gleich der nächste Punkt, auf den wir zu sprechen kommen wollten, eben die ganzen Aufnahmemethoden. Also wir haben ja eben CT, MRT und so weiter und so fort, mit denen man ja durchaus einfach mal die Organe darstellen kann. Dann gibt es ja noch das Positronen-Emissionstomographie, wo man ja wirklich den Stoffwechsel quasi beobachten kann, was natürlich für Tumoren dann besonders interessant ist zu sehen, weil ja oftmals dort ein erhöhter Stoffwechsel ist. Ne?
Ja, das PET-CT ist ein Verfahren, wo man anstelle eines klassischen Röntgenkontrastmittels im CT einen radioaktiv markierten Zucker gibt. Und dieser radioaktiv markierte Zucker markiert die Areale im Körper, wo viel Zucker gefressen wird. Mhm. Und Tumoren tun das. Mhm. Also Tumoren sind stark auf Glucose angewiesen, weil sie ja genötigt sind, aus Glucose Struktur zu machen. Mhm. Das ist nicht absolut spezifisch für Tumoren, also auch eine starke Entzündungsreaktion würde im PET-CT genauso eine Anreicherung zeigen. Okay. Aber es ermöglicht eben eine Zusatzinformation über Strukturen, die sonst widersprüchlich sein könnten. Mhm. Daher kann man mit dem PET-CT die Ausdehnung besser abschätzen. Daher verwenden wir es meistens. Aber noch wichtiger ist das PET-CT zur Messung des Therapieerfolges. Mhm. Weil eben bei der Hodgkinschen Erkrankung immer wieder kleine Knoten übrig bleiben und die Therapie nicht zu einem vollständigen Verschwinden der Knotenbildungen führt, ist für die Frage des Therapieergebnisses entscheidend zu sehen, dass diese Restknoten keine erhöhte Stoffwechselaktivität mehr besitzen. Mhm. Und damit kann man noch deutlich besser abschätzen, ob von diesem Restknoten ein Rückfallrisiko ausgeht oder nicht. Mhm. Mhm.
Und bevor die Therapie beginnen kann, was müssen da noch an Untersuchungen noch weiter stattfinden?
Also die Ausdehnung präzise festzulegen, ist eine der Notwendigkeiten. Daneben überprüft man die Organfunktionen. Mhm. Und bei den Organfunktionen sind wichtig die Funktion des Herzens, ist wichtig die Funktion der Leber und es ist wichtig die Funktion der Lunge. Mhm. Weil bei den Chemotherapien, bei der Hodgkinschen Erkrankung, ist ein Medikament dabei, das die Lunge beschädigen kann. Mhm. Und dieses Medikament kann auch Langzeitschäden verursachen, die auch gefährdend sein können. Und daher muss man vorher präzise wissen, dass man dieses Risiko nicht mit einer vorgeschädigten Lunge noch steigert. Mhm.
Wenn dann die Diagnose sozusagen im ersten Schritt abgeschlossen ist, dann kommt man zu der sogenannten Klassifikation. Sie hatten das vorher schon mal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht, dass wir noch im Detail besprechen, was sind die Klassifikationen? Es gibt ja, glaube ich, 4 unterschiedliche Stadien, die da klassifiziert werden.
Also die Therapieentscheidung bei der Hodgkinschen Erkrankung legt ja fest, in welchem Verhältnis Chemotherapie und Bestrahlung zur Heilung eingesetzt wird. Mhm. Und daher gehen in diese Entscheidung ein das Stadium. Mhm. Das Stadium heißt, wie viele Lymphknotenregionen im Körper sind betroffen. Zusätzlich zum Stadium spielt es aber eine Rolle, ob man aus der Erfahrung vor 30, 40 Jahren weiß, dass Bestrahlung alleine nicht reicht. Und da gibt es bestimmte Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Mhm. Dazu gehört die Frage, ob eine B-Symptomatik, also eines dieser Begleitsymptome, vorliegt. Mhm. Neben dieser Frage gibt es noch weitere Parameter, die in diese Klassifikation einfließen. Dazu gehören Labortests, die Entzündungsaktivität anzeigen, wie die BSG. Dazu gehört die Größe des Knotens im Brustkorb, mhm. die man immer noch archaisch misst als die, mhm. der Anteil des Thoraxdurchmessers, den dieser Knoten dort hat. Mhm. Dazu gehört die Frage, ob auch Organe außerhalb des lymphatischen Systems betroffen sind und die Zahl der betroffenen Lymphknotenareale mhm. spielt hier auch eine Rolle. Mhm. Und mit diesen Faktoren kann man dann mit großer Präzision sagen, das Rückfallrisiko außerhalb des Bestrahlungsfeldes mittelgroß, klein, und damit kann man das Verhältnis von Bestrahlung und medikamentöser Therapie präzise festlegen. Mhm.
Also wenn jetzt dann nochmal die Lymphknoten wirklich genauer untersucht worden sind in der Pathologie, dann gibt es ja dann nochmal sozusagen eine finale Diagnose, welche Sorte von Lymphom das jetzt ist. Was sind denn die Hauptsorten, die es jetzt beim Hodgkin gibt, und wie groß ist dann die Unterscheidung relevant, zum Beispiel für die spätere Therapie?
Es gibt histologisch Subtypen und die meisten von denen spielen keine Rolle. Mhm. Also alle Subtypen, die in die Gruppe des klassischen Hodgkin-Lymphoms gehören, sind prognostisch nicht von großer Bedeutung und beeinflussen die Behandlung nicht. Mhm. Es gibt eine Subgruppe, der sogenannte Lymphozytenprädominante Hodgkin, der nicht als klassischer Hodgkin betrachtet wird. Dieser unterscheidet sich vom Hodgkin und ist wahrscheinlich biologisch eine andere Erkrankung, hat eine sehr gute Lebenserwartung, trotz der Tatsache, dass er eine etwas kleinere Heilungsrate mit den klassischen Hodgkin-Therapien hat. Und bei dieser Erkrankung diskutieren die Experten auf der Welt, ob man sie wie eine Hodgkinsche Erkrankung behandeln soll oder ob man sie eher wie ein anderes Lymphom behandeln soll. Diese Diskussion ist bisher noch nicht abgeschlossen.
Bei den klassischen Hodgkin-Lymphome hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen, machen 95% der...
Ja. Also die Mehrheit der Hodgkin-Lymphome ist klassisch und die werden alle gleich behandelt und stadienadaptiert, aber nicht histologieadaptiert.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Olitzky. Damit haben wir wirklich einen wunderbaren Überblick über die Diagnose der Hodgkin-Lymphome bekommen. Und natürlich geht es weiter mit der Therapie, also bleiben Sie dran.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.